Ja, wunderschönen guten Morgen. Hallo zusammen. Gibt es irgendwelche organisatorischen Sachen, die wir jetzt vorher kurz besprechen sollen? Ist alles gut. Okay. Gut. Heute beschäftigen wir uns mit methodischen Ansätzen, mit der Ethnographie. Also wir hatten jetzt die letzten 4 Wochen, 6 Wochen so allgemeine Dinge, Gegenüberstellung, interpretatives Paradigma, erkenntnistheoretische Hintergründe, Schließlogiken hatten wir uns letzte Woche damit beschäftigt. Dann hatten wir bestimmte Forschungsstile und unter anderem ist das eine oder andere Mal ist schon eben auch ein sogenannter Ethnograph oder irgendeine klassische Studie dabei gewesen. Die Street Corner Society zum Beispiel hat man mal erwähnt. Wir hatten darüber gesprochen, womit sich Garfinkel beschäftigt, womit sich Goffman beschäftigt hat, Anselm Strauss und so weiter. Und heute wird es praktischer in der Weise, dass wir uns mit Methoden beschäftigen. Methoden der qualitativen Sozialforschung und eben die Ethnographie steht heute am Programm. Sie haben auch schon, wofür ich mich mal bedanke, beziehungsweise die Tutoren, dass sie jetzt alle gut anziehen und ihre Beobachtungsprotokolle schon mal abgegeben haben. Die Interviewprotokolle oder Interviewtranskripte wurden heute auch abgegeben und dass sie sich auf diesen Lernprozess auch einlassen, weil ich hatte ja letzte Woche gesagt auch, dass es nicht darum geht, dass ich Ihnen vorsage, wie es geht oder wie es vermeintlich gehen sollte auf der Basis der Literatur, sondern dass Sie selber einen ersten Schritt machen und eine soziale Szenerie beobachten oder dokumentieren. Und was das genau bedeutet, zu dokumentieren, also was nehme ich da, was benenne ich nicht, wie genau beschreibe ich wie emotional. Manchmal merkt man auch bei den Beobachtungsprotokollen, wir haben nur einen Teil jetzt mal überblicken können, wie es dem Schreiber, der Schreiberin gerade geht. Ja? Ist er richtig wütend oder erbost oder ist die Person neugierig? Ja, also das sieht man, kann man gewissermaßen an der Art und Weise, was sie beschreiben, wie sie es beschreiben, darstellen. Und zunächst mal so viel, es ist alles mehr oder weniger richtig. Ja, ich möchte das gar nicht in diese Kategorisierung oder entweder oder richtig oder falsch einordnen, sondern dass sie mal einen ersten Versuch gemacht haben. Und jetzt, heute werden wir, nachdem wir uns mit den Grundlagen der Ethnographie beschäftigt haben, ganz intensiv mit dem beschäftigen, wie wird aus einer Erfahrung eine soziale Szene zu beschreiben, dabei gewesen zu sein, wie werden daraus Daten? Wir brauchen Daten. Ohne Daten können wir keine Sozialwissenschaft treiben. Ja? Das ist irgendwie klar. Und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Instrumente, Methoden, die sowas wie Daten generieren. Wir müssen immer schauen, wie stellen wir denn selber überhaupt, oder was machen wir denn, wenn wir Forschung treiben? Ja, es macht einen Unterschied, ob ich ein Interview verwende oder ein Beobachtungsprotokoll oder eine registrierte Beobachtung. Es macht einen Unterschied in der Art und Weise, wie es hergestellt wird. Das heißt, wir selber müssen uns auch in einem Höchstmaß reflektieren, wenn wir etwas tun, wenn wir Forschung treiben. Und das fließt dann auch in methodologische Überlegungen später mit ein. Das heißt, ich möchte dann, haben Sie denn alle Ihre Beobachtungsprotokolle mitgenommen? Also es müssten Printversionen sein, ich habe Ihnen gestern eine E-Mail geschrieben noch. Ja, also müssen wir schauen, sonst müssen einige zusammensitzen oder zusammen an einem Beobachtungsprotokoll arbeiten, dass Sie dann auch ein Feedback kriegen und dann bis, ich glaube, eine Woche vor Ende dieses Semesters dieses Beobachtungsprotokoll, so es denn überarbeitungswürdig ist, selbst überarbeiten. Ja, dass Sie nach der heutigen Sitzung nochmal darüber nachdenken, okay, ich habe das Beobachtungsprotokoll so gemacht, ja, in dieser Art und Weise, in dieser Art und Beschreibung. Und jetzt sollte ich mir überlegen, okay, wie müsste ich es denn mit dem Wissen, das ich heute mir erarbeitet habe und was in den Tutorien diskutiert wurde, wie müsste ich es denn heute machen? Wie würde ich es denn heute anders anfertigen? Okay, ist das klar? Also das ist, jeder sollte das überarbeiten, reflektieren und das dann auch im Portfolio gewissermaßen aufnehmen. Gut, genau. Und am Ende sage ich noch was zu den Transkriptionsregeln. Sie sollen ja bis nächste Woche eine Alltagsinteraktion aufzeichnen, was auch immer das ist, nehmen Sie, was Sie kriegen können, ohne jetzt ein forschungsethisch nicht sich einen allzu großen Fauxpas zu leisten, ja, dass sie dann, umsonst sollen sie den Text die Woche auch nicht lesen, wenn es um Forschungsethik geht. Also wenn sie jetzt zum Beispiel Freunde, Bekannte in der Familie da mal eine Alltagsinteraktion aufzeichnen oder sie holen sich, ziehen sich was vom Netz runter, aber eigentlich wäre mir lieber, wenn sie eine Alltagsinteraktion machen. Und da werde ich noch was dazu sagen, es gibt sowas wie Transkriptionsregeln, also es gibt Empfehlungen oder eine Vorgabe, wie man ein Gespräch, wenn jemand sagt, hallo, wie geht's dir? Wie Sie das so transkribieren, dass wenn Nico das wiedergibt, hallo, wie geht's dir? In einer bestimmten Art und Weise oder eben nicht in einer bestimmten Art und Weise, sondern annähernd deckungsgleich sein sollte, dass nicht der eine das rausliest aus einem Transkript und Sie das andere. Dafür gibt es Transkriptionsregeln. Gut, okay. Nun, wenn wir ja jetzt mal die Methoden unterscheiden oder gegenüberstellen der sogenannten Datenform, ja, dann haben wir hier die teilnehmende Beobachtung, das Interview, protokollierte Beobachtung, registrierte Interaktion und Dokumente. Dokumente meint alles, was ich im Feld finde, was gewissermaßen herumliegt. Ja, wenn ich eine Organisationsethnografie mache, dann nehme ich alles Mögliche mit, Aufzeichnungen im Krankenhaus, was auch immer. Ja, also Dokumente, Artefakte, Textartefakte, die das Feld selber herstellt. Und wir sie mal dahingehend unterscheiden, okay, eine teilnehmende Beobachtung realisiert sich in der Datenform Feld Forschungstagebuch. Ja? Ein Interview realisiert sich zunächst mal in der Aufzeichnung, wenn ich es aufgezeichnet habe, und dann im Transkript, dass ich es im Minimaltranskript zum Beispiel transkribiere. Und eine protokollierte Beobachtung ist das, was Sie gemacht haben. Auch ein Protokoll. Wir werden später noch genauer darüber diskutieren, was es denn bedeutet, dabei gewesen zu sein bei einem Ereignis. Schnell das Handy rauszuholen oder einen Zettel und was drauf war, Notizen zu machen, ein paar Field Notes zu machen. Sich an den Strand zu legen, einen Rechner rauszuholen und dann ein Protokoll zu schreiben. Dass das ganz unterschiedliche oder Arbeitsschritte sind in einem längeren Prozess. Und das müssen wir auch reflektieren. Ja? Vorweg kann ich schon mal sagen, wenn es um Protokolle geht oder um Protokollierung geht, geht es nicht darum, dass wir so ein Ob etwas, was wir wahrgenommen haben, so konservieren, eine Beobachtung, eine Alltagsbeobachtung, dass sie immer gleich bleibt. Ja? Im Gegenteil, sie wird, wenn wir, Sie können sich immer fragen, was in dem Wort Ethnographie drinnen steht. Ethnographie, Graphein, Schreiben, dann werden Sie relativ bald realisieren, dass wir im Laufe eines längeren Forschungsprozesses, der Monate, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre geht, unsere Daten überarbeiten, überschreiben. Ich habe danach ein paar Beispiele dazu, dann ist das vollkommen klar und dann werden Sie auch die Art und Weise, wie Sie Ihre Beobachtungsprotokolle gemacht haben, auf die werden Sie ganz anders draufschauen, weil damit ganz was anderes gemacht werden soll. Aber um diesen Lernschritt, der ist wichtig, weil dann ist das auch gar keine Zauberei. Und es ist vollkommen klar, dass Schreiben total zentral ist. Wenn Sie also Schreiben in der empirischen Sozialforschung. Wenn Sie einfach nur durch die Stadt gehen und irgendwie sich Konstanz angucken, ah, interessiert schauen, so, ah, schön, das ist wirklich toll. Hier sind Menschen, oh, schön, ja, die unterhalten sich gerade, toll. Gehe ich weiter, ja, toll. Was weiß ich dann? Das machen vielleicht Touristen auch. Aber wenn ich das dokumentiere, in irgendeiner Art und Weise weiter bearbeite, dann sagen, aha, Moment, das ist möglicherweise ein Unterschied zwischen einer Soziologin und einem Touristen, der gerade da durch die Stadt schlendert. Okay, also, registrierte Interaktion, vielleicht noch kurz, das wäre dann eine Videoaufzeichnung, eine Audioaufzeichnung, die wird auch transkribiert. Aber ich gehe jetzt nochmal weiter und wir schauen uns nochmal an, inwiefern sie sich weiter unterscheiden. Eine teilnehmende Beobachtung, warum machen wir die? Zunächst geht es mal darum, dass wir eine Interpretationskompetenz durch nachvollziehendes Verstehen erlangen. Ja, wenn ich jetzt keine Ahnung habe von einem medizinischen Arbeitsfeld, so in meinem Fall, oder von Übergabegesprächen im Krankenhaus, dann muss ich lange so, oder so lange als möglich mich mit Pflegekräften beschäftigen, dabei sitzen, vielleicht sogar mitarbeiten und die dann teilnehmend beobachten und deren Inferenzen, deren Schlussfolgerungen für ihre Arbeitsschritte überhaupt nachvollziehen zu können. So stehe ich daneben wie ein Ochs vor dem Tor, so ein klassischer Soziologe, der so, boah, keine Ahnung, müssen wir die Leute einfach mal befragen. Ja? Also, aber Interpretationskompetenz müssen wir uns aneignen. Ja, das ist das zentrale Mittel. Hier sieht man schon Erhebungsstrecke gegenüber Erhebungspunkte. Die klassische empirische Sozialforschung läuft so ab, dass die Sozialforscherin und der Sozialforscher einmal im Feld auftaucht. Guten Tag, ich habe einen Fragebogen mitgebracht, haben Sie ein bisschen Zeit? Halbe Stunde, es gibt vielleicht auch einen kleinen Benefit. Ja, weg, gemacht und fertig. Hier geht es um die Erhebungsstrecke. Guten Tag, ich würde gern länger mit Ihnen forschen. Könnte ich denn morgen auch wiederkommen und übermorgen? Hier ist eine ganz andere intensive Sozialbeziehung, die auch hier stattfindet. Und hier geht es insbesondere darum. Beim Interview ist das Gleiche. Hier geht es auch eigentlich um die Interpretationskompetenz. Interview verstehe ich hier ganz wichtig eher als nicht rein technisch, sondern es kann formell sein, es kann informell sein, es ist einfach eine Beziehungsarbeit, kann man vielleicht sagen. Schon eine fokussierte thematisch, aber jetzt nicht nur rein technisch ein Interview, Dankeschön, Wiederschauen, sondern wir kommen miteinander ins Gespräch. Dann, protokollierte Beobachtungen, Informationen über Verhalten und Handlungen, Protokolle enthalten die Perspektive des Forschers, was ist hiermit gemeint? Ja, das, was Sie abgegeben haben. Ja, da sind teilweise richtig lustige Sachen dabei. Ich habe mich gestern echt Schrott gelacht. Also wenn es um, was war denn da? wenn wir, ja, um das Flirtverhalten geht. Irgendjemand war in einem Strip-Lokal. Also lustige Sachen, aber auch Dinge wie Begrüßungen. Jetzt musst du da daran glauben. Ja, zwischen, wir begrüßen Pensionisten, junge Menschen. Ja, das trifft jetzt für, so. Ja, also die ganze Palette war dabei. Warum sage ich das? Wichtig ist, Protokolle enthalten die Perspektive des Forschers. Was könnte das bedeuten? Das natürlich, wenn ich ein Gespräch, wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, ich war irgendwo dabei, ich habe Notizen gemacht und ich gehe dann nach Hause oder setze mich unter einen Baum und schreibe darüber, dann wandert natürlich gleich wieder etwas in den Text hinein. Ja, Sie können niemals ein Ereignis irgendwie bannen und sagen, ja, ich habe es ja gesehen. Ja, aber wie schreibe ich das denn? Wie zeige ich denn an, dass das, was ich da gesehen habe, vielleicht authentisch ist, dass es stimmt, dass es voll krass war? Ja, aber wie sagen, hier schreibe ich hier voll krass. Ja, was heißt das? Voll krass. Welcher Sprache bedienen wir uns da? Oder um irgendwie auch sowas wie intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu garantieren, ne? dass andere Soziologinnen und Soziologen dann schauen können, ja, es ist ein interessanter Fall, es ist eine schöne Beschreibung, ich kann es mir vorstellen, weil dabei war ich ja nicht. Ja? So, registrierte Interaktion, Erstellung einer vom Forscher unbeeinflussten und Anführungszeichen Datengrundlage zur Erforschung sozialer Wirklichkeit, wenn jemand zum Beispiel diese Flirt-Szenerie oder dieses Gespräch im Zug, nehmen wir dieses Ereignis her, jemand hätte das aufgezeichnet und transkribiert, dann hätten wir wiederum eine andere Datengrundlage. Ja, und da können wir, natürlich ist es beeinflusst, aber in einem gewissen Sinne auch unbeeinflusst, in dem Sinne, dass wir sagen, wir können, wenn wir dieses Transkript vom unbeeinflussten Talk im Zug, ja, rekonstruieren in der Weise, dass wir gemeinsam daran teilhaben können. Es ist transkribiert, wir können schauen, okay, ja, stimmt, ja. Hier zeigen sich die Akteure wechselseitig den Sinn an, hier stellt der eine dem anderen eine Frage und es kommt ein neues Thema hinein und so weiter. Also wir haben jeweils ganz unterschiedliche Ebenen der Rekonstruierbarkeit, ja, von dem, was wir Daten nennen. Und das ist ganz, ganz, ganz richtig wichtig, das zu unterscheiden und damit spielen zu können, dass wir immer wissen, also wenn ich nur mit dem Interview arbeite, dann geht es mir vorwiegend darum. Was kaufe ich mir aber ein, wenn ich nur mit einer Methode arbeite? Ja? Was passiert, wenn ich alles, wenn ich so gewissermaßen holistisch vorgehe? Wie muss ich denn dann mit meinen Daten umgehen? Vorweg, es ist alles lösbar. Ja, es ist überhaupt kein Problem. Ja, es sind eigentlich in der empirischen Sozialforschung unproblematische Probleme. Aber Sie müssen jetzt, dass Sie sich ja hineinsozialisieren in diese Welt, dessen bewusst sein, dass Sie da eben Unterschiede machen müssen, sollen. Dokumente, Informationen über die Repräsentation sozialer Wirklichkeit durch die Akteure. Ja, auch hier schreiben die Akteure, die ich untersuche. Krankenakten zum Beispiel versteht niemand, also der Sozialforscher zunächst mal gar nicht, sondern nur die Akteure selber. Also das heißt, da ist irgendwas, irgendein Code läuft damit, irgendwas, irgendein implizites Verweisen, damit man Krankenakten zum Beispiel verstehen kann. Und das gilt eben hierauf, dass es eben die Akteure sind, die hier selber etwas in den Text gewissermaßen hineinschreiben. Und denen muss ich aber ähnlich wie bei der teilnehmenden Beobachtung oder beim Interview, diese Interpretationskompetenz muss ich mir anarbeiten, aneignen, in einer bestimmten Art und Weise. So, wir haben jetzt im Schnelldurchlauf bezogen auf die Datenqualität, wir haben sowas wie ein Rohdatum, wenn man so will, unter Anführungszeichen muss man sagen, Gesprächsinteraktionsregistration oder Registrierung, dann haben wir ein Transkript, ja, und wenn wir die Analysen machen, das machen wir dann ja im Laufe des Studiums, dass wir dann immer wieder hin und her springen zwischen Transkript und Videoaufzeichnung, aber damit zumindest mal arbeiten können. Dann eine Beobachtung, Protokoll ist eben hinsichtlich der Datenqualität vom Beobachter vorinterpretiert oder von der Beobachterin. Das ist eigentlich nur eine Wiederholung, was ich gerade gesagt habe. Teilnehmende Beobachtung, Feldforschungstagebuch, genauso. Interview, Transkript vom Interviewten vorinterpretiert. Ich stelle jemandem eine Frage, er rekonstruiert mit mir gemeinsam, ich als Fragesteller, ein Ereignis, was 5 Jahre zurückliegt, ja. Und bei Dokumenten, ja, vom Erzeuger vorinterpretiert. Diese unterschiedlichen Ebenen und Realisierungsformen, wenn wir Daten generieren und wenn wir sowas wie Daten herstellen, müssen wir berücksichtigen. Gut. So. Was ist Ethnographie? Ein paar Fragen vorweg. Was macht eine Ethnographie zu einer Ethnographie? Was tut ein Ethnograf, eine Ethnografin? Was ist bei der Anfertigung eines Beobachtungsprotokolls zu beachten? Zunächst mal müssen wir echt Meta machen. Wir müssen raus. Ja, wir müssen, dafür stehen diese Schuhe von Van Gogh. Wir müssen einfach, wir brauchen einen Feldzugang. Wir müssen mit irgendjemandem in Kontakt treten. Wir müssen schauen, dass wir ins Feld hineinkommen. Ja, wir müssen schauen, dass das, was wir machen, auch forschungsethisch in Ordnung ist, dass es sauber ist. Ja. Dann kommen wir zum ersten Schritt. Das heißt, nach Emerson, die Autoren haben ein tolles Buch zur Darstellung oder für eine Herstellung von Writing Field Notes herausgebracht. Hier sind einige Folien daraus, einige wichtige Aspekte. Und zwar, zunächst geht es mal darum, dass wir Leute treffen. Ja? Dass wir mit jemandem in Kontakt treten, dass wir beobachten, teilnehmen, erfahren, Fragen stellen und das auch reflektieren. Ja? Was machen wir noch? Im Idealfall sollen wir einen Peil haben, dass wir das verstanden haben, was da eigentlich vor sich geht. Also zusammengefasst, es geht um meet people, observe, participate and experience, ask, reflect and understand. The study of groups and people as they go about their everyday lives involving, also was gehört jetzt hier alles dazu? Entering into a social setting to participate in the routines, develop relations with members and observe what is happening. Also klassischerweise das, was wir mit teilnehmender Beobachtung auch beschreiben können. Weiß nicht, was lesen Sie nochmal schnell für einen Text? Ammann und Hirschauer, ne? Dazu sage ich auch noch was, aber da gibt es ein paar Unterschiede, kleine Details, aber es sind ein bisschen anders, aber im Grunde bezieht sich das auch auf die gleiche Literatur. Ich habe eingangs gesagt, Schreiben ist ganz wichtig, und zwar writing down is in a systematic way your observations to produce a textual record of your experience. Also ethnografisches Schreiben, also Schreiben in einer systematischen Art und Weise. Wenn ich Ihre Beobachtungsprotokolle angucke, dann sind die alle mehr oder weniger systematisch, ja, und die kann man natürlich, das entwickelt sich im Laufe des Arbeitsprozesses, dass man da eine Systematik reinbekommt. Es ist auf keinen Fall beliebig. Auf keinen Fall. Und es wird auch augenscheinlich, woran man das vielleicht festmachen kann, dass die auch so ein Gefühl haben, so eine Sicherheit, okay, wenn ich diesen Weg einschlage, was das Schreiben, das ethnografische Schreiben anbelangt, dann muss ich mich an diesen und jenen Empfehlungen halten und dann wird mir das auch gelingen. So, sind wir ein bisschen zu schnell gewesen. So, wir müssen irgendwie eintauchen in andere soziale Welten und das schließt natürlich passive Beobachtung aus. Und wie die Autoren es hier genannt haben, don't be a fly on the wall. Oder die, die letzte Woche hier waren und Kitchen Stories angeguckt haben und im Übrigen der Film, es wird nochmal einen Termin geben, wo sie den sie dann alle anschauen können bei Bier und Wurst oder vegetarischer Wurst. Ja, das können Sie dann auch anschauen. Ist ein echt ein schöner Film und der macht auch einfach alles klar. Also es wird dann, dass man da nicht irgendwo im Hochsitz irgendwie sitzen kann und da runter gucken kann und schauen, wie da jemand die Küche macht. Also irgendwie ist das eh klar, ja, oder glaube ich zumindest. Also spätestens jetzt, wenn Sie noch meinen, ja, Hochsitz war gar nicht so schlecht, da sieht man eine ganze Menge, dann müsste ich Ihnen jetzt sagen, okay, bitte runter vom Hochsitz. Ja, also so können wir oder so arbeiten Ethnografinnen nicht, dass wir gleich so eine besondere Position einnehmen im Forschungsfeld und direktiv vorgehen. Gut, was es vielmehr ist, es ist eine Art von zweiter Sozialisierung, dass wir sind alle mehr oder weniger sozialisiert, ja, und haben und sind eingebettet in ein soziales Gemeinsames. Wenn wir ins Forschungsfeld gehen, müssen wir uns auf einen, ja, auf einen zweiten Sozialisierungsprozess, wenn man so will, einlassen und dem gewissermaßen folgen, welche Normen da herrschen in dem Feld und so weiter. Und dann kommt eben nochmal jetzt eine Ergänzung, ethnografisches Schreiben dazu, dass durch Sinnstiftung des Autors, der Autorin, werden Ereignisse erst zu ethnografischen Daten. Ja, das, was ich vorhin sagte, der Unterschied zwischen einem Touristen, einer Touristin und einem ethnografischen Forscher oder Forscherin, dass sie eben, ja, aus einem Ereignis durch Sinnstiftung, wie kann Sinnstiftung erzeugt werden? Ich kann einen bestimmten Fokus legen. Ich sage, ich gucke mir jetzt mal wirklich ein ganz bestimmtes Thema an, die Art und Weise, wie Begegnung stattfindet oder so. Ja? Und nur da. Und das gucke ich mir ganz genau an. Oder. Es gibt viele, ich sage auch am Ende noch ein paar, gebe Ihnen noch ein paar Hinweise, worauf wir da achten können. So, diese Übersicht ist aus Breidenstein. Ethnographie. Und zwar müssen wir rechts anfangen. Feldforschung. Wir sammeln, wir notieren, wir beschreiben. Wir gehen mal relativ blank ins Feld rein. Wir haben so gut wie keine Ahnung. Wir arbeiten heuristisch, machen mal einen Schritt, lassen uns mal so ein bisschen treiben. Wir sind so wie Freud das nennen würde, so eine freischwebende Aufmerksamkeit. Ah, hier ist interessant, dann laufe ich mal hier mit. Ah, hier ist interessant, dann laufe ich mal hier mit. Am Anfang weiß ich ja nicht, was eigentlich relevant ist. Ja? Also ich sammle, ich notiere, ich beschreibe und werde dann im Laufe des Forschungsprozesses immer konkreter, immer spezifischer, immer fokussierter. Ja? Also es ist wie so ein Trichter. Am Anfang weiß ich halt noch nicht, wohin die Reise geht und dann wird dann relativ klar, okay, das ist ein interessantes Thema, interessantes Phänomen, dem gehe ich nach und dann gehe ich zu dem anderen und so weiter. Habe hier Daten, werte hier die schon mal aus, habe dann, was steht hier, Themen, Begriffe, Theoreme entwickelt und gehe wieder, mache eine Reanalyse beziehungsweise gehe nochmal ins Feld und das geht endlos. Oder endlich, aber mehrfach. Was ich jetzt hier übersehen habe, war Memos. Ja, also wir müssen einfach, wenn Sie früher oder später Projektseminare machen werden, jetzt nicht nur einmal ins Feld gehen und sagen, ich war da, ich habe ein Interview geführt, sondern Sie müssen dann rausgehen, schreiben, reflektieren darüber und gehen dann wieder ins Feld. Und das machen wir kontinuierlich. Und aus dieser Summe, diesem Berg von Daten, die wir da selber laufend generiert haben, wird dann durch dieses eher Schreiben, kommt man dann zu richtig schönen, gesättigten ethnografischen Studien, die jetzt aber nicht nur allein auf Beobachtungsprotokollen beruhen, sondern auch natürlich auch aus Interviews, natürlich auch aus Audio- und Videoaufzeichnungen, die wir im Feld gemacht haben. Wie gesagt, wir bedienen uns wie aus einem Kiosk, wo es alle möglichen Getränke gibt. Wir nehmen gewissermaßen alles mit, um mit den also alles, was wir an Daten mitkriegen können und was relevant ist, und stellen das dann mehr oder weniger klar nebeneinander und ist dann Teil der Analyse. So, gibt es hierzu eine Frage bis hierhin? Ich glaube, das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Die Forschungslogik dieses eher, und dass Sie jetzt mehr oder weniger noch Trockenschwimmerinnen sind, nur so kleinere Übungen machen, wird vieles von dem, was ich Ihnen hier sage, auch erst im Projektseminar oder in den nächsten Semestern auch klar werden, dass Sie dann rückwirkend dann nochmal reinschauen, was zur Auffrischung. Street Corner Society ist eine klassische Studie in Anbetracht der Zeit. Da würde ich gerne am Ende vielleicht nochmal drauf zurückkommen, wenn noch genügend Zeit ist. Vielleicht nur so viel. Es ist von William Foot White, Street Corner Society, 43. Es ging um einen Stadtteil in Boston. Und Sie können sich vorstellen, wenn ich mich für Jugendgangs interessiere oder so rivalisierende Stadtgangs in einem Stadtteil, in einer Großstadt wie Boston, dann reicht es nicht, da einfach nur ein paar so Fragebögen zu verteilen, sondern da wäre schon gut, dass ich hinziehe, dass ich mit denen mal einen Kaffee trinken gehe. Und dann ist eine Woche nichts, sondern dass man dann vielleicht ein halbes Jahr, oder länger, ähnlich wie Ethnologen eben arbeiten, sich dort aufhält und das macht. Jetzt sind Sie wahrscheinlich alle schockiert, wie ich habe Soziologie studiert, dass ich danach irgendwas anders mache. Ich habe keinen Bock auf 3 Jahre irgendwo hinziehen. Interessiert mich nicht. Ich schreibe mich sofort wieder aus. So ist das jetzt nicht gemeint. Es soll einfach nur der Anspruch soll irgendwie klar werden, wenn es um empirische Sozialforschung geht, und das ist eine Promotionsarbeit. Also im normalen Studium hat sich der Autor jetzt auch nicht so viel angetan. Da müssen Sie jetzt keine Sorgen haben. Ja? Aber dass Sie das Prinzip verstanden haben, das ist einfach, wir hören dann, wie war das denn in den Projektseminaren von den Tutoren hier? Sie haben dann einfach, ihr habt dann einfach irgendwann mal aufgehört im Projektseminar, so als jetzt würden wir wieder ins Feld gehen und das wäre der nächste Schritt, aber den beschreiben wir nur, was wir machen würden, aber haben selber zumindest mal einen Durchlauf durchgeführt und auch sogar da kann man natürlich auch schon zu nachvollziehen, praktikablen und schönen Ergebnissen, die ihr da herausgearbeitet habt. Okay, so, was steckt da drin? Ethnos, Volk, Gruppe, Graphein, Schreiben, Beschreiben, das kennen wir ja schon, das haben wir ja schon mehrfach auch am Anfang des Semesters gemacht, aus der Chicagoer Schule insbesondere, Stadtteilforschung und natürlich aus der Ethnologie, dazu sage ich vielleicht jetzt noch was. In der Ethnologie, hier einer Fabrik Soziologen, die da irgendwie schlau jemanden zuschauen, wie sie da arbeiten. Hier in der Ethnologie insbesondere Malinowski, der eben 2 Jahre lang auf den Tropiranginseln vor Papua-Neuguinea zwischen 1914 und 1918 war, ohne eben Kontakt zur Heimat und unter Lernen der Sprache. Wir können es jetzt übersetzen, so ein bisschen auf unseren Kontext hier, dass wir sagen, obwohl wir jetzt natürlich keine Ethnologen sind, wir müssen die Sprache des Feldes, wenn es Professionelle sind, das kann auch eine Berufsgruppe sein, wenn wir eine Arbeitssoziologie machen, unter Anführungszeichen da auch die Sprache des Feldes lernen. Ja, wenn Sie sich jetzt, was weiß ich, Sie interessieren sich für Interaktion beim Friseur, dann und schreiben darüber eine Abschlussarbeit, dann wäre es so, dass Sie jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Friseurlehre machen müssen, aber dass Sie diesen Mitglieder dieser Berufsgruppe so lange als möglich begleiten, um zu verstehen, was sind denn da für situative Relevanzen Referenzen und Relevanzen, die hier tragend werden, damit ich überhaupt das verstehe, was man da zu machen hat. Ja. Und das kann man auch auf andere Berufsgruppen auch übertragen. Okay. Worum geht es insbesondere? Also wir wollen natürlich die Innensicht, oder jetzt mal zur ein paar Merkmale für die Ethnographie, wir wollen die Innensicht herausarbeiten. Es ist eine Oszillation zwischen Teilnahme und Beobachtung. dass ich einerseits dabei bin und mich dann aber wieder zurückziehe. Also ich muss irgendeine Art von laufender, wie soll ich sagen, Befremdung, ja, dass ich nicht als Forscher gefressen werde oder geschluckt werde von dem Feld, ja. Denn also sagen wir so, der unvorteilhaftste Fall, je nachdem, ist die Frage, für wen er unvorteilhaft ist, wenn der Forscher, die Forscherin zum Überläufer wird. Ja, sag ich bleibe da. Ja, hier ist viel schöner. Und also das, was ich untersucht habe, dass man native geht. Das sollte nicht passieren. Es gibt aber in der Literatur ganz unterschiedliche Positionen, zum Beispiel Roland Kirtler, der aus der Lebensstilforschung so ein bisschen kommt, der sagt, Leute, so weit als möglich rein, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Andere Autoren sagen wieder, also Hirschauer zum Beispiel, wir müssen durch unser Soziologiestudium, durch unsere Theorien, durch unsere, also damit sind wir so präpariert, dass wir kundig sind, erstmal soziologisch zu sehen im Feld, ja, und damit was gen zu generieren und damit aber auch sowas wie ein Coming Home auch erleben können, dass wir dann, angenommen, Sie machen eine Studie, sind jetzt ein halbes Jahr im Feld, was weiß ich, sind Sie bei den Friseuren und schneiden selber auch schon richtig gut und machen auch schon richtig Geschäft damit, indem Sie Ihre Kommilitonen auch schon die Haare schneiden und irgendwann sind Sie, boah, ich höre, glaube ich, auf. Und dann wäre es wichtig, also mit dem Studium, also toll ist. Und dann wäre es wichtig, dass die Kollegen, dass wir dann sowas wie ein Kolloquium machen oder eine Lehrveranstaltung und dann wäre Coming Home, dass wir Sie wieder herausholen aus den Relevanzen des Feldes, die sie ja brauchten, um das Feld zu verstehen. Also was ich sagen will, es gibt unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen oder ja, nehmen wir es mal Sicherheit, es fällt jetzt gerade nichts Besseres ein, aber dass wir präpariert sind genug, um auch wieder zurückzukommen. Ja, um unsere Herkunft, unsere soziologische Fragestellung, die sollten wir auf alle Fälle nicht vergessen. Was wollte ich denn eigentlich herausfinden? Oder worum ging es mir denn eigentlich, wenn ich mich schon in eine andere Welt, wenn ich da gewissermaßen eintauche? Okay, also es geht um ein Verstehen, um ein inneres Nachvollziehen durch Miterlebt haben und das ist gewissermaßen, also ja, das ist das Maß. Wir haben eine holistische Herangehensweise. Wir nehmen überhaupt alle Methoden, die es gibt. Ja. Wovon würden Sie das abhängig machen? Welche Methoden Sie anwenden? Haben Sie eine Idee? Spontan nicht. Gut. Hat jemand eine Idee? Wonach würden Sie das abhängig machen, mit welcher Methode Sie operieren und mit welcher Methode Sie arbeiten? Oder ist eh wurscht, bitte. Genau. Also Gegenstandsangemessenheit, okay, stimmt. Ja, absolut. Können Sie denn vielleicht einen Gegenstand beschreiben, wo Sie dann eine Methode herausdestillieren und sagen, ah, das ist dieser Gegenstand. Und weil es dieser Gegenstand ist, brauche ich eine bestimmte Methode, die ist wahrscheinlich die richtige. Haben Sie eine Idee? Im Übrigen ist das eine Frage für die Klausur, dass Sie ein bestimmtes Forschungsprojekt skizzieren sollen und dann das mal durchspielen sollen. Ja? Also Sie entwerfen eine Fragestellung und sagen dann, okay, für diese und jene Fragestellung ist das Interview die Methode der Wahl. Ja? Oder für diese Fragestellung ist die Konversationsanalyse oder die Registrierung der Interaktion die Methode der Wahl. Bis auf Weiteres. Ja. Aber wir machen da noch im Tutorium sowieso und hier auch noch einige Übungen, damit das klar ist, damit Sie auch ein Gefühl kriegen, dass es kein Glücksfall ist, was Sie da irgendwie reinschreiben, sondern dass es einfach voll nachvollziehbar ist und dass Sie das irgendwie rekonstruieren können. Gut. Bearbeitungsformen, wenn wir mit der Ethnographie arbeiten, also es wird gesammelt, sortiert, montiert, gelöscht, ausgezählt und geschrieben. Oder wie Malinowski es genannt hat, eben also schreiben, beschreiben heißt erschaffen. Hier sitzt er irgendwo im Busch und auf seiner schlauen, also schon ein schräges Bild, irgendwie der Weiße, der da irgendwo auftaucht und dann sagt, was die da hier machen. Ja, also das muss man auch auch unter einer kritischen Perspektive anschauen. Das machen die Ethnologen aber zuhauf. Aber hier geht es ja zunächst einfach mal um das Schreiben, um das Beschreiben, um die, was er da eigentlich macht, eine Ethnographie erstellen gewissermaßen. So, wie geht es weiter? Großer Aufwand bei der Gewinnung des empirischen Wissens. Weitere Merkmale, im Unterschied zu anderen Methoden oder anderen zu einem quantitativen Paradigma beispielsweise, ist der Aufwand relativ groß, also sehr groß. Ja, können Sie sich ja vorstellen, wenn ich da wirklich eintauche oder in den Stadtteil ziehe. Was ich auch schon erwähnt habe, Erhebungspunkte versus Erhebungsstrecke. Erhebungspunkte wäre nur einmal kurz da sein, dann tauche ich nie wieder auf. Eine Erhebungsstrecke ist einfach länger. Ich bin ein halbes Jahr im Feld. Ja? In den Projektseminaren ist es so, dass Sie wohl auch natürlich Erhebungspunkte haben, aber dass Sie sich schon die Zeit nehmen sollten in den Projektseminaren, die Sie hier machen, dass Sie mal ein paar Tage am Stück oder öfters auf alle Fälle ins Feld gehen, ja, oder sich damit beschäftigen, und damit Sie das auch erfassen können, sonst ist das gar nicht möglich. Wie lange wart ihr damals auf der Reichenau bei den Gemüsebauern? Ja, genau. Also das, also so in dieser Größenordnung läuft es dann im Laufe des Studiums ab und nicht jetzt irgendwie ein halbes Jahr. Sie müssen jetzt nicht irgendwie Gemüsepflückerin werden. Das ist nicht. Aber es sind eigentlich, ja, ich weiß nicht, wann die Jobs dann noch kriegt. Aber es ist ganz schön draußen, glaube ich. Dann, also umfassendes Datenmaterial, Artefakte, Interviewdokumente, Audio, Videotapes. Wir nehmen alles gewissermaßen mit. Zentral ist hier Befreiung von externen Methodenzwängen zugunsten des Methodenzwanges des Feldes. Das ist das, was Sie vorhin gesagt haben, Gegenstandsangemessenheit. Es gilt eben nicht der externe Methodenzwang, qualitativ heißt Interview. Ja, stimmt natürlich nicht, also es ist verkürzt. Sondern ich muss schauen, was das Feld, der Gegenstand mir anempfiehlt, was er denn, wie er denn eigentlich bearbeitet werden möchte. Dann, ganz wichtig, wieder die Vertraulichkeit. Das, Sie werden ja das Buch lesen, Befremdung der eigenen Kultur. Das ist vielleicht gar nicht so einfach zu lesen beim ersten Mal, aber das ist ganz, ganz zentral. Sie können sich ja vorstellen, sind ja einige Beobachtungen dabei und soziale Ereignisse, wo Sie dann hier denken, boah, Fahrt. Ja. Was schreiben die da für Sachen auf, ob da jemand quatscht oder hallo? Ja, ist es das? Habt ihr jetzt keine anderen Probleme oder andere Themen gefunden? Könnte auch sein. Ja. Das heißt, wir müssen, da wir unter Anführungszeichen die eigene Kultur zum Gegenstand haben, ja, also wir bewegen uns in ihr, sind Teil von ihr, dass wir sie in einer bestimmten Art und Weise immer wieder befremden müssen, ja, weil sonst sehen wir nichts. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir das Selbstverständliche, das Normale unseres eigenen Alltagserlebens uns nicht frisst. Ja, oder schluckt oder dumpf macht oder so. Und deswegen müssen wir immer schauen, so kleine Irritationen selber einführen und nach denen die Studie gewissermaßen machen. Das Doing Nothing, was Sie am Anfang des Semesters gemacht haben, ist im Grunde auch sowas. Ne, dass Sie mal erleben, oh hoppala, wie Sie es ja alle erlebt haben, das ist voll peinlich, ich mache das nie wieder, ich bin seitdem traumatisiert. Weiß ich nicht, ja, glaube ich aber nicht. Aber einfach, Sie haben im besten Fall vielleicht irgendwas geschmeckt, hoppala, da kann man was holen. Und das hilft mir vielleicht auch, das da draußen, das, was mir uns in der Regel eben nicht fremd gegenübertritt, überhaupt wahrzunehmen. Also, aha, hoppala, da ist ja was. Ja, und so. Und deswegen heißt ja der Titel Befremdung der eigenen Kultur. Dann, die Ethnographie ist weiters eine nicht kanonisierbare Methode, sondern eine mimetische, adaptive Form empirischer Sozialforschung. Wir können nicht sagen, was damit gemeint ist, wenn du dieses und jenes Problem hast im Feld, dann musst du diesen Weg gehen und nur den. Ja, so wie wenn wir ein IKEA-Regal aufbauen und sagen, zack, 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 und dann steht das Regal oder auch nicht. So einfach ist es nicht, weil wir immer situativ entscheiden müssen. Deswegen ist es eben schwer kanonisierbar, was im nächsten Schritt kommt. Aber allein, ich glaube, wenn Sie ein Bewusstsein dafür haben, da ist was, was nicht kanonisierbar ist, und die Art und Weise, wie ich damit umgehe, entscheide ich dann selber. Ja, aber ich denke, dieses Wissen reicht Ihnen dann schon. So, was haben wir noch? Ich glaube, dass die wesentlichen Sachen habe ich hier auch schon erwähnt. Ja, Ethnographie, vielleicht das noch, ist Teilhabe an der Introspektion sozialer Situationen. Das sind jetzt einfach andere Beschreibungen, Darstellungen. Das ist vielleicht noch wichtig, der Ethnograph, die Ethnografin als Instrumente ihrer Disziplin, dass wir natürlich unseren Körper auch einsetzen, unsere Fähigkeiten, unsere Wahrnehmungen, das ist auch klar. Ne? Also, dass wir ins Feld gehen, dann nehme ich wahr. Ich als FO nehme wahr, wenn ich ins Feld gehe und mich mal wohlfühle oder nicht wohlfühle, dann denke ich mal, der hier macht die Studie nicht weiter, ich nehme mit einem anderen Kontakt auf. Ja? Und wenn Sie das machen, sagen, nee, ist kein Problem, gut, dann macht das. Ja? Da müssen wir auch ein bisschen schauen, was geht. Ja? Wie geht es uns da? Also, dass wir wenn man so will, auch unseren eigenen Platz finden. Ethnografisches Schreiben haben wir schon. Okay. Zusammengefasst, wir haben hier einen Erkenntnisstil des Entdeckens. Also die Frage ist am Anfang, was ist hier los? Was man hier auch fragen muss, okay, gibt es eine Affinität zum Kuriosen in der Weise, dass wir etwas kurios machen müssen, so wie ich es vorhin gemeint habe? Ja? Also wir haben einen weichen Methoden, aber einen harten Empiriebegriff. Weicher Methodenbegriff heißt eben das. Mal nehme ich das eine, mal die andere Methode. Und harter Empiriebegriff heißt eben, dass ich eben wirklich an den Hard Facts, wenn man so will, Empirical Facts, dass ich an die gewissermaßen rankomme. Primat der Anwesenheit. Ganz zentral, also Kopräsenz ist aber auch, denke ich, klar. Coming Home habe ich auch erwähnt. Okay, vielleicht noch an Betracht der Zeit. Anwendungsgebiete, dann haben wir das schön rund und zwar in der Ethnologie, Kultur- und Sozialanthropologie, Stadt- und Gemeindesoziologie, also da wird sie selbstverständlich angewendet in der Tradition der Chicagoer Schule. Elias etablierte und Außenseiter zum Beispiel eine klassische Studie. Dann Milieu- und Lebensstilforschung, Roland Girtler, das ist ein Österreicher, der hatte interessanterweise, also in Österreich sagt man Sandler, also hier würde man sagen, Wohnungslose, nee, auch nicht mal, Penner, oder? Wie sagt man? Was wäre das? Also Menschen, also Wohnungslose wäre schon die angemessene Form, aber jetzt in der Milieusprache würde man sagen, ein Penner. Auf der Straße würde man sagen, ja. Jedenfalls damit hat er sich beschäftigt, Vagabunden in der Großstadt, Teilnehmer der Beobachtung der Lebenswelt. Das hat dazu geführt, dass Roland Girtler war damals Professor in Wien an der Uni und ich war da und man hat ihn gar nicht identifizieren können. Man hat gedacht, aber was ist denn das für ein schräger Typ? Also er hat sich so in einer Art und Weise angeglichen, also von der Kleidung, ne, und von den Taschen und so, war so ein bisschen schlonsig, ja. Und ist schon aufgefallen und hat aber und Anführungszeichen wirklich hervorragende Studien gemacht, indem er einfach es geschafft hat, mit dieser Gruppe, die ja, im Höchstmaß marginalisiert ist, mit diesen Menschen Kontakt aufzunehmen und deren Praktiken und Strategien kennenzulernen, herauszuarbeiten, zu beobachten, warum man im Bierglas so ein bisschen drin lässt und da meinen ganzen Tag sitzt, das kennen wir ja auch alle aus unserer Jugendzeit und wenn wir nur so ein paar Euro mehr haben, boah, jetzt wäre schon noch gut, mal noch ein bisschen hier blieben und aber ich habe kein Geld mehr, Zigaretten habe ich zwei, jetzt rauche ich mal ein bisschen an und dann stecke ich sie wieder weg. Weiß jetzt nicht, in welchen, ob die soziale Ungleichheit bei Ihnen auch schon oder eben nicht eingeschlagen hat, dass Sie diese Probleme nicht hatten. Aber diese Strategien kennen Sie auch, glaube ich, heute aus der Schulzeit, heute vielleicht ja nicht mehr. Aber eben, was ich damit sagen möchte, so genau hat Girtler beobachtet und auch wertgeschätzt. Da kommt mir noch was natürlich dazu, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige, dass ich auch eine bestimmte Haltung als Mensch, als Forscher, als Forscherin auch brauche. Auch eine gewisse Art von Indifferenz, ja, dass ich nicht unterscheide und sage, das geht ja gar nicht. Ich kann persönlich in einer bestimmten Art und Weise betroffen sein. Oder, aber nee, also das Menschenbild ist gefordert, unseres. Was habe ich denn? Da werden Sie auch mehr oder weniger gut, denke ich, im Laufe des Studiums auch ja, ein Gefühl dafür kriegen, wie denn ihre eigene Position ist zu der Welt da draußen. Was machen Sie? Welche Art von Studien machen Sie? Wo ziehen Sie selber eine Grenze? Und wie sprechen Sie über abwesende Dritte? So, ja. Okay, dann Organisationssoziologie. Die Studie hatten wir eh schon beschrieben. Goffman, dann in der Erziehungswissenschaft eine Herbert Kalthoff zum Beispiel, obwohl er auch Soziologe ist. Eine Ethnographie deutscher Internatsschulen, Arbeitssoziologie, Manchester School, Shopfloor, Ethnographies und so weiter. Das heißt, die Ethnographie ist nicht nur ein Werkzeug, ein Tool, ein Ansatz, der von der Soziologie alleine gebackt wird, sondern von ganz vielen Disziplinen, die damit ähnlich arbeiten. So. Was tut ein Ethnograph? Teilnehmen, beobachten, Textartefakte auflesen, Gespräche führen und so weiter und analysieren, ganz wichtig. Dokumentieren. Was heißt das jetzt? Also zunächst mal eine detaillierte Beschreibung anlegen. Wir müssen mal unterscheiden zwischen Beobachtungsprotokoll, Gedächtnisprotokoll, Feldforschungstagebuch. Und jetzt machen wir mal, wenn man da ein bisschen genauer. Und zwar, das, was Sie abgegeben haben, waren in der Regel zu Protokolle. Einige haben, woher auch immer, gefunden, in der Literatur nachgeguckt, wie man Protokolle so anfertigt. Da gibt es so eine Spalte zur Methodologie, zur Analyse und zu irgendeiner Art von Deskription. Das ist eine Möglichkeit. Wir müssen aber jetzt vor dem Hintergrund, jetzt wo wir wissen, was Ethnographie auch macht, schon unterscheiden, was könnte denn der Unterschied sein zwischen einer Feldnotiz, einem Tagebuch, einer Agenda und einer Arbeit am Protokoll und überhaupt ein Protokoll. Hat jemand eine Idee? Wonach würden Sie das unterscheiden? Ich wiederhole nochmal, es muss ja irgendeinen Grund geben, wie wir hier die Dokumente unterscheiden. Okay. Also ich wiederhole nochmal, Feldnotizen, also Sie unterscheiden mal zwischen dem Ort. Ja, also das eine ist eine Feldnotiz, eine Notiz mache ich vor Ort, ja, vielleicht ziemlich mal kurz drin, weil ich bin mehr oder weniger im Feld. Und ein Tagebuch mache ich zu Hause. Was würden Sie denn alles in so ein Feldtagebuch denn hineinschreiben? Was gehört denn da rein? Es muss ja irgendeine Art von Unterscheidungskriterium geben, dass es sagt, das kommt da rein, das kommt da rein. Oder wofür glauben Sie denn, ist in so einem Feldforschungstagebuch überhaupt gut? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also eigene Gedanken? Okay. Gefühle, Reflexion, also Gefühle und persönliche Reflexionen. Warum kann das denn nicht ins Beobachtungsprotokoll? Also, danke. Warum sollten, oder wenn wir das jetzt mal weiterspielen, Beobachtungen, Reflexionen, Emotionen stehen im Feldforschungstagebuch. Warum kann das denn nicht auch im Beobachtungsprotokoll auftauchen? Bitte. Das heißt, man hat so eine Art Container, oder wir sind einfach mal ordentlich und schauen, okay, die Dinge, die mich persönlich betreffen, mich als Person, ja, die mich beschäftigen oder so, die kommen ins Feldforschungstagebuch hinein und das Beobachtungsprotokoll selber, da kommt was anderes rein. Ja, also minus dem, was wir, oder abzüglich dem, was wir vorhin besprochen haben. Okay. Gut, jetzt haben wir schon mal so eine grobe Orientierung. Also im Feldforschungstagebuch gehört was anderes hinein als in Beobachtungsprotokoll. Zunächst müssen wir mal schauen, gut, das haben wir ja schon jetzt geklärt, dass erst durch Dokumentationspraktiken werden Erlebnisse und Erfahrungen zu Daten. Ja, also wenn wir zwar dort gewesen sind und aber sie nicht transformiert haben mit irgendeiner Art von Beschreibung, und dann nach Hause gehen und Eis essen und sagen, boah, ich war heute im Forschungsfeld. Ja, warst du, aber du hast nichts daraus gemacht. Also wir müssen unbedingt daraus was machen. Wir müssen unbedingt damit weiterarbeiten und weiter stricken, wenn man so will. Ja? Oder was wir im Feld gefunden haben, sind vielleicht Edelsteine, die aber verunreinigt sind. Die müssen wir noch putzen, die müssen wir noch schleifen, die müssen wir noch irgendwas machen, die müssen wir noch neu zusammenstellen. Nur da gewesen zu sein, reicht nicht. Deswegen ist Dokumentation zentral. Was wir zunächst mal, also warum wir überhaupt aufzeichnen, das gilt jetzt natürlich für beide, ist, dass wir das Gedächtnisproblem irgendwie in den Griff kriegen müssen. Das ist irgendwie auch klar, oder? Dass wir waren zwar da, ich vergesse es ja. Wir sind ja eigentlich, wir haben ja doch manchmal also es ist eine Mnemotechnik, ne? Also, dass wir wir haben ja doch mal ein Nudelsieb auf. Ne? Wir vergessen einfach so viel. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das irgendwie in den Griff kriegen. Wir müssen auch etwas versprachlichen, was sonst nicht versprachlicht wird. Ja, also wenn ich eine Begegnung jemandem die Hand gegeben habe oder Dinge, die selbstverständlich sind, das ist etwas, was wir zusätzlich machen müssen, dass wir es versprachlichen, dass wir es zu Papier bringen. Ja. Und dass wir auch Dinge, die Akteure implizit wissen, explizieren müssen. Ja. Also, ja, Begrüßungen zum Beispiel oder Dinge, die wir wie selbstverständlich und die man implizit weiß. Ja, wie machst du das genau? Da gehst du halt hin und dann sage ich Hallo. Ja, aber wie machst du das denn genau? Solche Dinge und viele andere mehr. Also, aber das ist damit gemeint. Also es geht um das Explizieren von etwas implizit Gewusstem. Das müssen wir irgendwie festhalten. So, wie werden jetzt aus Erfahrungen Daten? Wann und was sollte man aufschreiben? Das ist jetzt vielleicht für Sie interessant. Erstmal so bald wie möglich. Oder super, ne, hilft, das kommt auf die Fragestellung und die Eigenschaften des Feldes an. Was ich aufschreibe. Ja? Natürlich von der Fragestellung gehen wir mal davon aus, die haben wir, die wissen wir, ja, und haben dadurch einen Fokus. Aber die Frage, wann kann ich aufschreiben? Es gibt Forschungsfelder, wo wir nicht sofort den Notizblock herauszücken können, weil im Feld selber Akteure unterwegs sind, die vielleicht auch so eine ähnliche Praxis verrichten wie ein Buch rausholen, aber die Funktion im Feld haben als Kontrolleure, so als Organe. Dann ist es höchst unpässlich, wenn ich als Forscherin dann auch plötzlich so ein Büchlein raushole und dann auch den Eindruck erwecke, okay, also Leute, die hier mit einem Notizbuch in der Hand arbeiten, ja, und irgendwas mitschreiben, haben in dem Feld selber eine höchst diffizile Rolle für die anderen Mitglieder. Und wenn ich mich mit denen auf dieselbe Stufe stelle, dann kaufe ich mir ein Problem ein. Ja. Das heißt, ich kann nicht immer alles sofort aufschreiben, sondern ich muss mir irgendwelche Strategien überlegen. Entweder auf Toilette gehen, da mitschreiben. Das ist jetzt kein Witz. Also Ethnologen und Ethnologinnen sind öfter auf Toiletten, als man denkt. Aber nicht, weil sie Durchfall haben oder solche Dinge, sondern weil sie sich irgendwie zurückziehen müssen. Ja, oder sich in eine Kammer zurückziehen oder so Treppenhäuser. Und wenn sie auch noch im Feld sind, je nachdem, kommt jetzt dann aufs Feld natürlich darauf an, welche das sind, aber im Krankenhaus. Wo ich viel unterwegs war, da fällt es eh nicht auf. Dann gibt es so Zonen, wo dann Besucher irgendwo sich aufhalten, setzt man sich hin und schreibt seine Protokolle. Oder setzt sich ins Auto, wenn man in den Parkplatz und schreibt da seine Dokumentationen. Also, aber man muss es machen. Also sobald wie möglich, sonst haben wir es vergessen. Dann. Wie geht es weiter? Also in Abhängigkeit zum Forschungsprozess, frühe oder spätere Beobachtungsphasen. Am Anfang schreibe ich eigentlich jeden Mist auf. Ich weiß aber noch nicht, dass es möglicherweise Mist sein wird. Ja? Also es könnte relevant sein. Ich habe mir das Feld gewissermaßen erschrieben, aber nach gewissen Zeit schließt sich für mich als Forscher, dieses Thema wird relevant werden. Da gucke ich dann genauer hin. Deswegen schreibt man am Anfang eher mehr oder breiter gestreut. Ja? Dann, der Ethnograph muss natürlich den Relevanzen der Teilnehmer folgen und da ich die Relevanz noch nicht kenne, laufe ich am Anfang jedem hinterher, wie so ein Esel. Ja? Aber Esel sind liebe Tiere. Ja? Also, aber das geht gar nicht anders. So wie eben Richard das eben genannt hat, also ein Anthropologe, der im Sudan war. Als ich ins Sandeland fuhr, hatte ich keinerlei Interesse an Hexerei, dafür aber die Sande. Ich musste mich also von ihnen führen lassen. Und als ich ins Nualand fuhr, hatte ich kein besonderes Interesse an Kühen, dafür aber die Nuer. Infolgedessen musste auch ich mich wohl oder übel mit Kühen befassen. Das meint es den Relevanzen der Akteuren folgen und dem gewissermaßen mitgehen, wenn ich eine relativ offene Fragestellung gewissermaßen habe. Also hier ein Beispiel aus der Ethnologie. So, wie schauen jetzt solche Protokolle aus? Das ist jetzt muss ich ein bisschen genauer hingucken. Das ist jetzt von Christian Meyer, den kennen Sie auch, der die Professur für Kultursoziologie hat, als er im Senegal geforscht hat, der auch Ethnologe ist. Was steht hier? Können Sie mal sagen, das nächste Mal so deutlicher schreiben. Langes Gespräch abends mit, weiß nicht, Rahmen, Ideen über die Kultur der Wolof, der ihm zustimmt, Humor, Emotionen, Teilen, wissen wir nicht, so und so weiter. So, jetzt ist die Frage, wer muss das lesen können? Für wen hat er das geschrieben? Also, wer ist der Adressat? Klar, Sie jetzt im Ausbildungskontext sagen Nico oder Paul oder Hanna oder wie sie alle heißen. Das sind nun meine Adressaten für meine Beobachtungsprotokolle. Ja? Aber ist dem so? Ist dem so? Wer sind die Adressaten für ein Gedächtnisprotokoll? Haben Sie eine Idee? Für wen schreiben wir die? Bitte. Ganz genau. Ja, es ist nur für uns selber und deswegen ist es überhaupt kein Problem, wenn ich als FO das nicht lesen kann. Ja, weil Christian Meyer, die hat da für sich geschrieben. Ja, also es ist also ein Gedächtnisprotokoll für sich selber, damit er eben ja, seine Notizen hat, seine Protokollierung macht und das steht im Mittelpunkt zunächst. Hier aus ein Beobachtungsprotokoll, das habe ich irgendwo von mir, also als ich im Krankenhaus da gearbeitet habe, zu Übergabegesprächen. Es gibt unterschiedliche Stile, das zu machen. Ich habe mich da ins Auto gesetzt und habe das dann von dort auch geschrieben. Irgend so ein Rap, pünktlich angekommen, zweiter Stock, Schwesternzimmer offen, daran angeschlossen, ein Raum, in dem sich ein Inkubator befindet. Damals wusste ich noch nicht, was ein Inkubator ist. Schwester Lena, Nachtschwester, gib mir einen Schlüssel für einen Raum, den ich zuerst nicht finde und sie dann noch ein zweites Mal frage, um mich dort umzuziehen. Als ich wieder zurückkomme in das Schwesternzimmer, sind weitere Schwestern hinzugekommen. Schwester Karin, Nachtschwester, bei ihr dachte ich zunächst, sie sei die Nachtärztin. Petra serviert mir auch noch einen Kaffee. Ich hoffe, dass Sie irgendwann das selber machen können. Diese Häuserung habe ich zunächst nicht verstanden. Also man läuft am Anfang wie ein Esel rum. Ja? Entschuldige, also man kennt sich überhaupt nichts aus. Aber man ist nicht, man sondiert so ein bisschen und orientiert sich so ein bisschen. Diese Erfahrungen, also wenn ich dann, ich war da ziemlich lange dann auch auf der Station und dann bin ich auf eine andere Station und dann erschließt sich das am Ende, dass man dann sowas wie eine fertige Studie, wo eben Gesprächsaufzeichnungen in einem Krankenhaus von sogenannten Übergabegesprächen auch durchführen kann. Aber am Anfang muss man irgendwie so rumrudern, ja, versucht mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Damals war noch nicht klar, ist ja klar, in der ersten Forschungswoche, ob ich denn die Gespräche auch aufzeichnen darf mit Video. Das war nicht klar, sondern am Anfang war ich zunächst mal Ethnograf, Bettler, der versucht hat, eine Studie zu machen, die darauf aufmerksam zu machen. Aber das entscheidet sich dann erst im Laufe des Forschungsprozesses, dann kommt der eine Schritt zum anderen, und dann ist man gewissermaßen fertig. Und mit dieser Offenheit, die ist gefordert. Ein Schritt nach dem anderen und das zeigt sich dann. Wie schauen andere Beobachtungsprotokolle aus? Die sind jetzt ein bisschen geschönter schon. Das ist aus einer direkt aus der Studie. Ich gehe mal hier hin, da pfeift so komisch. Und zwar aus einer Studie der Fengler, Alltag in der Anstalt, wenn Sozialpsychiatrie praktisch wird. Achten Sie mal auf die Art und Weise, wie das geschrieben ist schon. Eine hyperaktive, manische Patientin veranstaltet während des Abendessens einen erheblichen Wirbel. Die anderen Patientinnen verfolgen Dais verängstigt, Dais fasziniert ihr Treiben. Eine junge Schwester versucht mit wenig Erfolg beruhigend auf die Patientin einzuwirken. Ihr wird nach kurzer Zeit von der schichtführenden Schwester bedeutet, sie solle sich dann nicht einmischen. Es habe doch keinen Zweck. Der Beobachter fragt Schwester Else, ob denn in einem solchen Fall nicht normalerweise der AVD, also der Arzt vom Dienst, gerufen werde. Statt ihrer antwortet in sarkastischem Ton die junge Schwester, wenn wir Dr. Noll holen, setzt er sich, wenn es sein muss, die halbe Nacht zu der Patientin, redet und redet. Dann kommt noch der Pastor und salbt sie und am nächsten Morgen ist sie wieder gesund. So, das ist jetzt ein Beobachtungsprotokoll, also eine Beschreibung einer Szene, die verdichtet ist. Und wir sehen jetzt schon, wenn wir die jetzt vergleichen, ja, also allein von der Dichte, von dem Zweck möglicherweise, von dem Ort, an dem sie hergestellt worden sind, sind das einfach, wird damit jeweils was anderes gemacht. Diese hier ist schon, da ist der Adressat nicht mehr nur der Autor, die Autorin, sondern die Community gewissermaßen. Ja, also das sind das dann die Kollegen, das wird dann publiziert. Und so sieht das am Ende dann gewissermaßen aus, wenn es fertig ist, ja, oder wenn es überarbeitet wurde, wenn ich diese Art der Darstellung brauche, um eine, ja, um unter Anführungszeichen evidenzbasiert, um Evidenzen herstellen zu können in meinen Analysen, ja, um anzuzeigen, das ist ein Argument. Das haben wir durch lange Forschungsaufenthalte im Feld herausgearbeitet und da möchte ich hin. Ja? Okay, hier noch ein schönes Beispiel und zwar die Karriere einer Erfahrung. Das sind jetzt Daten von Christian Meyer zu Werl, der selber, der nennt das Doing Social Research. Also Soziologen gucken ja nicht nur andere Akteure an, wie sie etwas machen, sondern sie gucken auch andere Soziologen und Soziologinnen zu, wie sie Soziologie treiben. Ja, deswegen ist das hier so ein bisschen gedoppelt. Ja, das heißt, verstehen Sie, was ich meine? Also ja, Wissenschaftsforschung. Also was tun eigentlich Sozialforscherinnen und Sozialforscher, wenn sie qualitative Sozialforschung treiben? Ja, das ist so eine. Es ist jetzt nicht Nabelschau, aber es ist eigentlich eine Reflexion, eine ganz wichtige für jede Disziplin auch. Insbesondere für die Soziologie, dass man schauen, hey Leute, da mal drüber nachdenken, was tun wir denn eigentlich, wenn wir Sozialforschung machen? Wie gehen wir denn da eigentlich vor? Gibt es denn da auch sowas wie ein stummes Wissen? Jedenfalls damit beschäftigt sich, hat er jetzt eine Promotion eingereicht, Christian Meyer zu Werl, eine spannende Studie. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde einfach mal hin noch mal kurz zeigen, wie der Verlauf ist. Am Anfang sind es einfach handschriftliche Notizen, es ist ein handschriftliches Beobachtungs-, also man könnte sagen, es sind Feldnotizen. So, jetzt, ne, geht schon los. Möchte ich gerne wissen, was steht hier? Magst du Tiere? Ah. So, also hat das schnell geschrieben, das wurde dann transkribiert, das wurde dann abends wahrscheinlich, daraus wurde ein Protokoll. Ja. Hier geht es in diesem Beispiel um eine Kita, Interaktion zwischen Personen, die in einer Kita arbeiten und mit Kindern, also diese Interaktion. So, wie geht es hier weiter? Ein digitales Beobachtungsprotokoll, was hat die Ethnografin daraus gemacht? Dann fragt sie ihn so, jetzt möchte ich gerne wissen, magst du Tiere? Er reagiert nicht, schreibt weiter. Findest du Tiere schön? Fragt sie ihn dann. Einen Hund, eine Katze, eine Maus? Ah, nickt bei jedem und so weiter. Ja, also jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Ich möchte einfach Sie darauf hinweisen, wir haben unterschiedliche, ja, Aggregatzustände, ja, von Texten, von Erfahrungen. Also Erfahrungen werden überarbeitet, beschrieben und 100-mal überarbeitet oder mehrfach und verdichtet. Sie sollten nicht auf die Idee kommen, dass Sie eine Beobachtung haben und das, was Sie da dokumentiert haben, wie ein objektives Etwas immer beibehalten. Ja, es hätten Sie einen Stein gefunden. So sollten Sie damit nicht umgehen, sondern das wird immer laufend im Forschungsprozess überarbeitet, transformiert, verdichtet und so weiter. Es wird was weggeschnitten. So, wir haben also. Wie spät ist es jetzt? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir haben Field Notes, wir haben Protokolle, wir haben analytische Protokolle, Memos. Die Schreibpraktik bei den Field Notes ist Aufschreiben. Bezugsproblem ist hier Flüchtigkeit. Also aufgrund der Flüchtigkeit der Sozialen muss ich es irgendwie festhalten. Eine Funktion, dokumentarisch, und dass es irgendwie gespeichert wird. Ist, glaube ich, klar. Bei Protokollen ist die Schreibpraktik, die wir verrichten müssen, ist Beschreiben. Am Anfang habe ich aufgeschrieben und da mache ich eine Beschreibung. Ja? Bezugsproblem, Schweigsamkeit, auch Dinge, ja, ist glaube ich auch klar, Dinge, die vorher irgendwie so mitlaufen, werden hier benennt, ja, beschrieben. Funktion, eine kommunikative, eine Darstellung, vorwiegend für uns, ja, also für die Scientific Community, wenn man so will. Ja. Weil ich mache, hier kommt ganz zentral das Soziologische gewissermaßen auch rein. Ne? Also ich wähle das dann aus, was ich beschreibe vor dem Hintergrund soziologischen, theoretischen, methodischen, konzeptionellen Wissens und komme dann zu diesen Aussagen. Und dann eben natürlich auch die analytische Ebene, die daraus in einem späteren Prozess, es geht schon langsam der Akku aus, hier auch funktioniert. So. Und jetzt haben wir circa 20 Minuten, über die Beobachtungsprotokolle zu reden. Und jetzt habe ich eine Bitte an Sie, und zwar tauschen Sie Ihre Protokolle aus und lesen Sie sie mal sorgfältig durch. Überlegen Sie, welche Kriterien ein gelungenes Protokoll erfüllen sollte. 15 bis 20 Minuten ist vielleicht zu lange, machen wir 10 Minuten, ja? Und anschließend sollen Sie das bearbeitete Protokoll. Nee, das brauchen wir nicht. Also, ich wiederhole. Protokolle austauschen. Sie können mal einen kurzen Cut machen, ja? Und überlegen Sie, ganz wichtig, überlegen Sie, welche Kriterien ein gelungenes Protokoll erfüllen sollte, ja? So, was glauben Sie, was macht ein gelungenes Beobachtungsprotokoll aus? Oder jetzt haben Sie ja ein anderes vor sich liegen, sind erstaunt, so wow, toll, richtig gut gemacht. Oder es geht jetzt nicht darum, den anderen irgendwie zu zerlegen jetzt, ne? Sondern zu kritisieren, sondern einfach sagen, so, was glauben Sie, was zeichnet, Sie können es ja nicht wissen. Jetzt sind irgendwie Ihre Erfahrungen sind jetzt gefragt. Wer möchte? Sie können bestimmt was sagen. Das heißt jetzt für alle, also Sie meinen, dass Sie die Emotionalität der Personen, die Sie beschrieben haben, nicht wiedergegeben haben,
Was Sie anzeigen,
was Sie anzeigen. Ja, können Sie vielleicht sagen, worum es da genau ging?
ja. Ja, zum Beispiel Lippen.
Okay. Das heißt, könnte man hierfür ein Kriterium haben, Vollständigkeit oder weiß ich
Alles
nicht.
konstant zu schreiben.
Ja, okay, gut. Vielen Dank. Was noch? Was könnte noch ein Kriterium sein? Was haben Sie identifiziert? Bitte. Okay. Also haben Sie das, ich wiederhole es jetzt mal für alle. Sie standen vor dem Entscheidungsproblem, vor dem Selektionsproblem eigentlich. Beschreibe ich alles oder einen? Und wenn ich mich auf einen fokussiere, fällt ganz viel hinten runter. Oder vermeintlich. Ja? Also diese Selektionsproblematik. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht wir können daraus mal ein Kriterium machen. Selektion ist unvermeidlich. Es geht gar nicht anders. Ja, und dann vielleicht kommt diese, wenn Sie sich für Interaktionsverhalten oder für etwas interessieren, wo Lachen oder Lächeln eine Rolle spielt, dann brauche ich es. Aber es kann ja sein, dass Sie es ja gar nicht brauchen, weil Sie auf ganz andere Dinge achten. Ja, das heißt, die Art und Weise, wie fein wir genau, wir die Linse einstellen, um mal in diesem Bild zu bleiben, hängt ganz davon ab, was ich überhaupt, wofür ich mich genau interessiere. Viele von Ihnen standen, glaube ich, auch vor dem Problem, so, ich betrat einen Raum. Der Raum hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lampen. Ja, und dann stellt man fest, ja, brauche ich die Lampen überhaupt? Interessiert das irgendeinen Vogel, ob da irgendwie Lampen oben hängen? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber dass man manchmal so dann die Neigung hat beim Beschreiben, alles. So, und dann gibt es hier so Eisenstangen, dann gibt es so Holztische, ja. Interessiert mich das eigentlich? Ja. Also das sind so ganz forschungspragmatische Fragestellungen am Anfang. Ich habe eine Szene, ich habe eine Erfahrung, was nehme ich überhaupt mit? Was beschreibe ich wie und für welche Zwecke? Hat noch jemand eine Beobachtung? Wer hat sie? Ja. Also können Sie daraus vielleicht eine, also Wiederholung, die Form geht auseinander, Fließtext oder Tabellenform. Jetzt könnte man fragen, nach welchen Kriterien könnte man, oder gäbe es denn Ihrer Meinung nach ein Kriterium, das man ja, bedienen sollte, um irgendein Register zu haben, also irgendeine Textsorte, die dem entspricht. Weil wir haben ja vorhin, haben Sie ja gesehen, Beobachtungsprotokolle waren so ein bisschen schlonzig, so ein bisschen durcheinander, viele Fehler drin. Beobachtungsprotokolle sind hochkondensiert, also sehr je nach Adressat im Kreis. Wie haben Sie es gemacht? In Tabellenform. Okay. Wir können jetzt mal ein paar anschauen. Ich sage jetzt, Ich zeige Ihnen mal ein paar, also wichtige, lesen Sie das bitte dann selber danach auch nochmal durch, in den Vorlesungsunterlagen, worauf Sie mal achten sollten. Und zwar, also ist es mal unmöglich für einen Beobachter, die Gesamtheit einer Szene zu erfassen. Selektion ist mal unvermeidlich. Sind Sie schon mal aus dem Schneider? Ja? Dann vermeiden Sie Generalisierungen und Typisierungen. Er war ein Vielsprecher, ein Vielquatscher, redet nur Scheiße oder redet nur Mist oder was auch immer. Ja, also, oder eine Labertasche oder irgendwie so. Ja? Vermeiden Sie Schlussfolgerungen über die Motivlage und unzugänglichen Gedanken der Beobachteten. Was wäre das? Er sagt das, weil er schlecht drauf ist, weil er ein Idiot ist oder was auch immer. In den Ihren Beobachtungsprotokollen kommt das viel subtiler daher. Da ist man nicht so offen, so offensiv, ja, dass man das so benennt. Aber versuchen Sie mal die Beschreibung also darüber zu reflektieren, wie würde ich beschreiben, wenn ich überhaupt in keinster Art und Weise die Motivlage der Person, warum sie etwas macht, mir darüber Gedanken zu machen. Dann werden wir feststellen, dass wir da im Alltag natürlich unentwegt damit beschäftigt sind. Wenn wir zu unserem Partner oder Partner sagen, du spinnst, das glaubst du doch nicht, nein, ne? Da machen wir das natürlich, dass wir den anderen Motive unterstellen, warum sie etwas machen oder nicht machen. Aber wir sollen hier bei dieser Art von Beschreibung oder von Dokumentierung oder Dokumentation oder Beschreibung, sollten wir darauf mal achten, eben dem nicht blind hinterher folgen. Ja? Beachten Sie, was jemand sagt und wie dies tut, anstatt warum. Dann kann ich mich auch so ein bisschen zurücklehnen und mir überlegen, okay, schauen Sie mal das Beispiel, was wir vorhin hatten, zu dieser, in der Psychiatrie. Wie wurde denn diese eine Schwester, die diese Äußerung getroffen hat, wiedergegeben? Ja? So, das wäre zum Beispiel ein Musterfall. Und dann kann ich das nachvollziehen und verliere mich nicht in diesen Zuschreibungen in dieser kommunikativen Konstruktion von Moral, wenn man so will. Also in jeglicher Form der Bewertung, das ist damit gemeint. Betrachten Sie Ereignisse und Interaktionen als potenziell notizwürdig. Wenn wir davon ausgehen, wenn da gesprochen wird, dass ich versuche, die Interaktion solches fassen kann, eben wiederzugeben, eben wortwörtliche Dialoge vor Dialogzusammenfassungen. Ja, einige von Ihnen haben richtig schöne Beschreibungen gemacht. Ja, aber weil Sie es noch merken konnten, weil Sie es sich noch merken konnten. Bei anderen geht es gar nicht, ja, was da alles gesagt wurde. Schauen Sie auch nochmal danach in den Unterlagen rein, wie das wiedergegeben wurde in der Psychiatrie zu diesem Beispiel. Ja, da ist ein Fließtext oder eine Äußerung, eine Sequenz, ein Dialog ist eingebettet in einen Fließtext, der schon verdichtet ist. Ja? Was haben wir noch? Direkte Beobachtung ist sinnvoll bei verbal nicht zugänglichen sozialen Gruppen, Individuen, also Kindern, Kleinkindern zum Beispiel. Verhaltensweisen, welche die Akteure selbst nicht akkurat beschreiben können. Gegenstände, die in Interviews gerne unterschlagen oder falsch dargestellt werden. Rollenverhalten und so weiter. Was vielleicht noch wichtig ist für Sie hinsichtlich der Reflexion, Sie können schon schauen, okay, ich interessiere mich jetzt für einen bestimmten Akteur, für bestimmte Akteure, wie Pärchen am Hörnle. Nur die. Ja, und dann bleibe ich aber nicht nur bei einem, sondern ich muss mir angucken, vielleicht gibt es noch ein paar andere. Und dann kann ich vielleicht eine Typologie herausarbeiten. Ja? Oder bestimmte Handlungen. Ja? Oder ein bestimmtes Setting. Oder einen bestimmten, was weiß ich. Ich mache meine Beobachtungen einfach, was passiert auf Konstanzer Friedhöfen? Was passiert da überhaupt? Was tun denn die Leute da? Rauchen oder heimlich Zigaretten rauchen oder trinken oder ich weiß es nicht. Was macht man an einem Friedhof? Ja, also jetzt zum Beispiel. Ja. So können Sie es auch eingrenzen. Beschreiben Sie, was der Fall ist. Wie verhalten sich Menschen überhaupt? Was ist interessant und relevant? Welche Formen gibt es? Und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten. Gibt es dazu eine kurze Frage? Oder ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Dann wissen Sie, was ich meine. Können das alle sehen? Also es ist anonymisiert. Beobachtungsprotokoll, Verhaltensweisen der Touristen und die Auswirkungen dieser auf Anwohner. Wir leben hier am Bodensee in einer sehr schönen Gegend. Was das Ganze natürlich automatisch zu einem beliebten Urlaubsort für andere macht. In Massen strömen sie an den Wochenenden, Feiertagen und Ferien an den See, um die Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Doch das gute Benehmen scheinen viele zu Hause liegen gelassen zu haben. Seit 2 Semestern wohne ich jetzt schon in Meersburg und mit jedem Tag nimmt die Touristenzahl zu. Deshalb dachte ich, dass es wahrscheinlich ganz interessant wäre, deren Verhalten zu beobachten. Und so weiter und so fort. Zu meiner Rechten, das nehmen wir vielleicht noch mit, wischte ein japanisches Pärchen mit einem Tempo die Bank ab, bevor sie sich setzten. Das alles ist jedoch vergessen, als auf einmal eine Gruppe von ca. 10 Menschen in Tracht auftaucht. Wie sich später herausstellte, war das der Trachtenverein, der an diesem Tag das 90. Jubiläum feierte. Automatisch richten sie alle Blicke auf die Truppe, manche gafften ungeniert. Was machen Sie mit diesem Beobachtungsprotokoll? Die Person, die das geschrieben hat, kann sich einfach mal zurücklehnen. Sie müssen jetzt gar nichts sagen. Sie müssen auch nicht. Es ist ja eh anonymisiert, da passiert überhaupt nichts. Was fällt Ihnen da auf? Was würden Sie da anders machen? Bitte. Die Bewertung würden Sie rausnehmen. Wie könnte man das anders beschreiben? Haben Sie einen Vorschlag? Interessante Frage. Genau, also da fließt auch sehr viel, ja genau, oder woran erkennt man jemanden als Tourist? Ne? Man könnte ja sagen, ich konzentriere mich darauf, Menschen als besondere, als eines bestimmten Typs, ja, kann sein, das kann ja, ja, also Österreichern sieht man auch nicht, dass sie aus Österreich sind. Bitte, ganz genau, die Tante, ja, boah, ne? Die ist natürlich, kann sein, dass sie genervt ist, ja, aber die Mutter ist es nicht. Ja, okay. Das heißt, was die Schlussfolgerung daraus ist, jetzt nur ganz kurz, ist ja, dass wir viel mehr ins Detail gehen müssen, wenn wir etwas beschreiben, ja, und um eben es mal zunächst mal offen zu lassen, worum es hier geht. Was bei vielen Protokollen klar ist, viele haben beschrieben, wussten aber auch nicht so genau, was kommt da jetzt eigentlich, ja, also deswegen ist es leichter, vorher eine Selektion vorzunehmen und sagen, ich gucke mir jetzt mal nur die Akteure an. Ich gucke mir jetzt, was weiß ich, nur die Schaffner auf der, an die, was macht eigentlich ein Schaffner? Wie verfolgt den ganzen Tag oder ein paar Stunden auf der Fähre? Ja, wie tritt der gewissermaßen da in Interaktion? Dann hätte ich vielleicht eine ganze Reihe von Beispielen, die ich dann unterscheiden kann. Ja, und so weiter. Okay. Ich mache hier mal einen kleinen Punkt und mal einen Stopp. Schauen Sie sich das mal in Ruhe an, die Folien, und würde jetzt noch gern kurz als Vorbereitung, weil Sie das ja auch brauchen, für nächste Woche, was zu der Transkription noch sagen. Und zwar sollten Sie ja eine Alltagsinteraktion aufzeichnen und die dann transkribieren. Und zwar gibt es das sogenannte GAT-2, ein Notationssystem, und da sollten Sie die Seiten 353 bis 369 lesen und sich bitte nur ausschließlich auf das Minimaltranskript, das Rohtranskript konzentrieren. Es gibt hierzu, hier sehen Sie einen Hinweis auf eine Seite, auf einen Link, ein Online-Tutorial. Nutzen Sie das, dann kriegen Sie so ein Feeling, wie schreibe ich überhaupt ein Transkript, worauf muss ich da achten, wenn jemand sagt, Habidere, wie geht's, wie würde ich das, Habidere, wie geht's eigentlich transkribieren, dass es gleich ist. Ne? Da gibt es ein paar Hinweise drinnen und versuchen Sie es mal so gut es eben geht. Die Prinzipien vielleicht ganz kurz für Transkriptionen oder für die Transkriptionsregeln sind folgende. Ich gehe jetzt kurz durch, so viel Zeit haben wir noch, und zwar, ich habe unterschieden zwischen Minimaltranskript, Rohtranskript, Basistranskript steht nicht hier und Feintranskript. Dahinter steckt Folgendes. Wir sollten, wenn wir transkribieren, die Prinzipien der Austauschbarkeit und Verfeinerbarkeit der Notation der folgen. Dahinter steht ein sogenanntes Zwiebelprinzip. Wenn ich am Anfang forsche, ein Beobachtungsprotokoll, eine Aufzeichnung habe, dann bin ich relativ grob bei der Transkription und werde dann erst im Laufe des Prozesses, weil ich ja erst weiß oder weil sich das erst später herausstellt, was mich interessiert, von Zeit zu Zeit viel, viel, viel feiner. Deswegen fange ich am Anfang einfach entsprechend der Zwiebel grob an. Ja, und kann es aber im Laufe des Forschungsprozesses immer noch feiner haben. Aber das entscheidet sich. Sonst verliert man da viel zu viel Zeit. Ganz zentral ist natürlich die Lesbarkeit des Transkripts. Es sollten auch für Nichtlinguisten und Nichtsoziologen, Soziologinnen und Linguistinnen auch verstehbar sein. Weil sonst ist das ein, ja, man hat nichts davon, wenn man ein Transkript hat, man kann es nicht lesen. Dann, es sollte eindeutig sein, das heißt, ein Transkriptzeichen sollte pro darzustellendes Phänomen auch sollte zuordnenbar sein. Die Ikonizität ist im Mittelpunkt, ich sage gleich später was dazu. Die Relevanz, formbezogene Parametrisierung, da schauen wir vielleicht später nochmal rein. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele, wie so ein Transkript aussieht. Hier sehen Sie eine Arzt-Patienten-Interaktion, hier habe ich zwei Standbilder, das müssen Sie alles nicht machen, das ist alles für fertige Arbeiten. Aber hier habe ich einen Doktor, hier ist notiert, dass er eben liest, er liest die Aufzeichnungen und dann sagt er, what can I do for you? Und dann hier ist eine Blickgeste und dann wendet er sich ihm zu oder dem Patienten. Oder aus dem psychotherapeutischen Dialog sieht zum Beispiel so ein Transkript aus, ja? Weil ich vorher dachte, sie ist eine Angstpatientin. Wie möchte man denn Angst darstellen? Man könnte hier oben schreiben, Patientin hat voll Angst, hat voll wieder Angst, hat wieder Angst und wieder Angst. Oder man notiert das so über Atem, boah, atmet tief, Pause und so weiter, um das irgendwie abzubilden. Ja? Da machen Sie sich einfach ein bisschen schlau, machen Sie es so gut, warten Sie mal, so gut es eben geht. Wichtig ist zum Beispiel die sequentielle Struktur, Pausen, segmentelle Konventionen, Lachen, wie wird das etwa da gemacht? Lassen Sie sich da Zeit und gehen Sie da rein und versuchen sich damit vertraut zu machen. Sie lernen es im Laufe des Studiums ohnehin nochmal viel genauer und ganz genau. Bitte. Nee. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen es so gut es geht. Vielleicht haben Sie eine eigene Notation entworfen und Sie haben, ich weiß nicht, wie Sie Ihre Interviews registriert und dokumentiert haben. Keine Ahnung. Ja? Vielleicht hat das der eine oder die andere schon gemacht. Die Übung besteht also für die Alltagsinteraktion. Jetzt sollen Sie es damit machen. Ja? So gut es geht. Ist das klar? Ja? Nicht? Okay. Noch eine Frage? Okay. Ja, ich sage vielleicht schneller was. Was habt ihr gesagt? 3 bis 5 Minuten, oder? Da kommt man circa auf, ich zähle ja nicht. Da passiert nichts, wenn jemand jetzt eine halbe Seite weniger hat. Ja? Sie können das Interview aus Erfahrungsneugier natürlich länger machen und sagen, ein Gespräch mit jemandem 5 oder 10 Minuten, aber die Transkription, das reicht ja, wenn Sie 3, 4 Seiten oder sowas haben. Ja? Das ist so die Orientierung. Vielleicht ist auch in Ordnung. Es geht doch, ist vollkommen, es geht ja nicht um eine Fleißaufgabe, ja? Sondern es geht um diesen Schritt. Gibt's so, ich würde das Gespräch, wie es eben geht, wenn es länger dauert, dauert es länger, aber auch nicht mehr als 2 bis 3 Seiten transkribieren reicht. Ja? Okay, also darum geht es, nicht um, damit Sie irgendwelche Fleißaufgaben machen müssen und ja, sondern dass Sie da schon langsam hineingeführt werden. Okay, schöne Woche.